Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag.
Dass man Mitgefühl hat für die Menschen, you know, und dass man nicht den großen Künstler spielt.
Dabei war er ein großer Künstler, ein ganz großer Künstler, der Fotograf Robert Frank. Im Alter von 94 Jahren ist er, wie heute bekannt wurde, an seinem Wohnort Mabou in Kanada gestorben. Wir erinnern gleich an diese Legende der Fotografiegeschichte. Außerdem in dieser Sendung, die kanadische Autorin Margaret Atwood hat die Fortsetzung ihres Bestsellers Der Report der Markt von 1985 veröffentlicht. Die immer noch bilderlose Wand im Büro der Bundeskanzlerin beschäftigt uns einmal mehr und die Debatte um die Gestaltung des Gedenkorts Checkpoint Charlie, die in Berlin fortgesetzt worden ist. Gerade in der Kulturberichterstattung ist ja häufig die Rede von Legenden oder Monumenten. Heute sind diese Superlative angebracht, aus traurigem Anlass. Robert Frank hat mit seiner sachlichen, uninszenierten und doch so engagierten Fotografie nicht nur mindestens zwei Generationen von Fotografinnen und Fotografen auf der ganzen Welt beeinflusst, er ist auch selbst noch zu Lebzeiten Teil der Fotografiegeschichte geworden. Und das nicht nur mit diesem einen berühmten Buch von 1958, The Americans, in dem er seine Wahlheimat so völlig ehrlich und ungekünstelt und widersprüchlich und traurig und schön abgebildet hat. Vor allem für seine Bücher hat Robert Frank fotografiert, also im Bewusstsein einer Abfolge von Seiten, einer Dramaturgie. Die meisten davon hat der Steidl Verlag in den vergangenen Jahren neu aufgelegt. In Mabou im kanadischen Nova Scotia ist Robert Frank nun im Alter von 94 Jahren gestorben. Beatrix Novi erinnert an ihn.
Ob man sich Robert Frank als einen glücklichen Menschen vorstellen darf? Das wusste nur er selbst, obwohl er in seinem Werk viel über sich selbst mitteilte. In einigen seiner weniger verrätselten Botschaften ging es um die Tragödie des Elternseins schlechthin, um den Tod der eigenen Kinder. »Für meine Tochter Andrea, die bei einem Flugzeugunglück starb«, schrieb er in eine Collage. Ein Schnappschuss von der 21-Jährigen, Ansichten des gemeinsamen Wohnhauses, vor das sich unförmige Schatten drängen wie ausgegossene Tinte, und blinde Felder, Zeichen der Auslöschung dazwischen. Das war 1975. 20 Jahre später sollte Robert Frank auch seinen psychisch kranken Sohn Pablo verlieren. »The Suffering, the Silence of Pablo«, das Leiden und Schweigen des jungen Mannes, fasste er in ein Stillleben. Ein Stuhl vorm Fenster, auf einer verhüllten Kiste zwei Gummifische, alles in einem nebligen Grau, wie es Frank schon in seinen frühen Berufsjahren entdeckt hatte, als Mittel gegen zu viel Schönheit. Mit dem Einfangen gängiger Schönheit für Magazine wie Harper's Bazaar war die amerikanische Karriere des jungen Einwanderers gut angelaufen. Als Robert Frank war er, Kind eines Frankfurter Geschäftsmanns, 1924 in der Schweiz zur Welt gekommen. Schweizer durfte er aber erst 21 Jahre später werden. Seit Hitlers Machtantritt hatte seine deutsch-jüdische Familie, von den Nazis der Staatsbürgerschaft beraubt, im ungewissen Zustand der Staatenlosigkeit gelebt. Einer landestypischen Qualitätsausbildung in Fotografie stand das immerhin nicht im Wege. 1947 aber wurde es Robert Frank in der Schweiz zu eng. Er ging in die USA, doch sein solider Erfolg dort als Mode- und Illustriertenfotograf reichte ihm auf Dauer nicht.
Ich wollte frei sein und ich wollte ja, das so machen, wie ich es sehe. Und ich wollte nicht für eine Revue arbeiten. Ja.
Das Widersprüchliche, die Kontraste interessierten ihn mehr, wo immer er sie entdeckte. Er reiste viel herum. Paris in den frühen 50ern, das war für ihn der Straßenhändler, der hechelnd seinen Handwagen zieht und daneben ein pompöses, seidenbespanntes Hinterteil unter einer Nerzstola. In London, bei den Treffpunkten der Reichen, nahm er hier zylinderbehütete Herren, dort ihre Chauffeure vor nebelverhangenen Limousinen auf. Um jeden denkbaren Grauton zu erwischen, fotografierte er erst spät nachmittags oder abends. In Wales blickte er nicht von außen auf das Leben der Minenarbeiter, ein beliebtes Motiv sozialkritischer Dokumentaristen, sondern begleitete einen von ihnen. Hier, wie später, lieferte Frank keinen dokumentarischen Ablauf, keine Erzählung von gesellschaftlichen Umbrüchen. Er hielt Beiläufiges fest, ließ Komposition und perfekte Ausleuchtung sausen für den Augenblick. Das nahe Herangehen, das unbekümmerte drauf losknipsen, dokumentierte er, der später Filme machen sollte, immer wieder mit Kontaktstreifen. Franks radikale, später ungeheuer einflussreiche Bildsprache wurde von großen Illustrierten wie Life nicht übermäßig geschätzt. Und auch sein berühmtestes Werk stieß in den USA keineswegs auf spontane Begeisterung. Das Fotobuch The Americans. 83 Bilder, destilliert aus Zehntausenden, mit einem Vorwort von Jack Kerouac.
Die Idee ist entstanden wirklich, als ich, when I applied for a Guggenheim, für ein Stipendium. Und so habe ich mir gesagt, ich will über das Land reisen, ich will mir das mal ansehen. Und so habe ich das Land erlebt als Europäer.
Das war 1955. Zwei Jahre lang durfte Frank den Blick auf das Allamerikanische richten. In Kleinstädten, wo es öfter unerfreuliche Begegnungen mit feindseligen Bewohnern und Ortssheriffs gab, in Fabriken, Diners, Fahrstühlen, an Stränden und Highways, in Straßenschluchten und Wüsten. Das Ergebnis entsetzte viele. Gesichter, die aus Autofenstern hängen und von der traurigen Seite der Konsumkultur erzählen. Politiker bei einer Freiluftveranstaltung, die Straßenbahn in New Orleans mit ihren nach weiß und schwarz getrennten Abteilen. Die Stars and Stripes Flagge bei einer Parade, die ironischerweise vor die Köpfe patriotischer Zuschauer weht. Und doch, The Americans setzte sich durch. Denn Franks skeptische und mitfühlende Perspektive wurde von mehr und mehr Menschen geteilt. Er und seine Weggefährten gehörten zum großen Strom der Beatnik- und Hippie-Aufbruchbewegungen der 60er Jahre. Die Selbstfindung durch Rückzug ins ländliche Kanada, der zeitweilige Abschied vom Fotografieren gehörten für Frank dazu. Der Künstler ging zum Filmen über, kehrte zu einer nunmehr filmgeprägten Fotografie zurück. Seine Polaroid-Experimente, seine Subjektivität, sein spontanes Herangehen an Dinge und Menschen könnte man als eine Art Vorgriff auf die Massenknipserei des Handyzeitalters verstehen. Aber das wäre ein leichtfertiger Vergleich. Robert Franks Bilder gehen nämlich ans Herz.
Beatrix Novi zum Tod des Fotografen Robert Frank. Nach London, wo unser Korrespondent Friedbert Meurer heute Zeuge eines wohl denkwürdigen Ereignisses geworden ist. Die kanadische Autorin Margaret Atwood höchstpersönlich hat ihr neues Buch vorgestellt. The Testaments, auf Deutsch Die Zeuginnen heißt es, ist die Fortsetzung des erfolgreich verfilmten dystopischen Romans Der Report der Markt von 85 und gilt schon vor Erscheinen als so herausragend gut, dass es einfach schon mal für den Booker Prize nominiert wurde. Entsprechend groß war der Wirbel schon im Vorfeld, entsprechend groß das Gedrängel heute in London, mittendrin also Friedbert Meurer.
Der Schauplatz der globalen Präsentation ist die British Library, die Nationalbibliothek. Sie liegt in London nur ein paar hundert Meter entfernt vom Bahnhof King's Cross, wo auch 20 Jahre nach Erscheinung der ersten Harry-Potter-Romane der Rummel immer noch kein Ende findet. Waren es Margaret Atwoods Fans, die wie bei Harry Potter auf alle möglichen Sequels und Prequels drängten?
Yes, there had been many requests for a sequel, which I'd always said no to.
Es gab viele Anfragen. Ich habe immer Nein gesagt. Aber im Lauf der Zeit habe ich meine Meinung geändert, auch weil sich unsere Realität eher auf Gilead zubewegt. Zum Beispiel in den USA. Gilead ist verschwunden, es gibt das Reich nicht mehr. Das lasse ich von innen, von außen und von einer Gründerin erzählen. Gilead ist das theokratische Reich der Unterdrückung, in dem Frauen als Gebärmaschinen gehalten und vergewaltigt werden.
How do these people get into it? How do they get into their positions of relative power?
Wie wird man so? Wie kommt man an die Macht? Wie rechtfertigen Sie das alles vor sich selbst? Ich bin 1939 geboren und habe die Tagebücher von damals gelesen, von mächtigen Leuten. Dazu gehören auch die Tagebücher von Joseph
Goebbels.
Die Magd trägt jetzt ein grünes Kleid, vielleicht als Farbe der Hoffnung. Edward sagt, die Idee mit den Kleidern und Outfits habe sie von Leni Riefenstahl aus deren Film Triumph des Willens übernommen. Überraschend meint die kanadische Autorin zum Thema Hoffnung, ihr erster Roman The Handmaid's Tale sei doch schon optimistisch gewesen.
The Handmaid's Tale is optimistic. Why is that?
Erstens, weil ich die Hauptfigur nicht habe sterben lassen. Und am Ende gibt es ein Symposium, was klar macht, Gilead gibt es nicht mehr. Es gibt Gründe, bei diesen Regimen optimistisch zu sein, denn sie haben eine Tendenz, nicht zu überdauern.
About these kinds of regimes, there are frequently reasons to be optimistic, because in fact they tend not to last.
Als Edward zu Beginn die Bühne betrat, wurde sie von zwei Mägden in silberschimmernden Kostümen und weißen Hauben begleitet. Es sind die Perlenmägde, die trotz des Untergangs weiter für Gilead werben. Ein wenig erinnert das zwar jetzt an die Harry-Potter-Kostüme vom Bahnhof nebenan. Aber Margaret Atwood will mit den verschiedenfarbigen Kostümen eine Schlüsselerkenntnis mitteilen über das Verhältnis zwischen Dystopie und Utopie.
Every dystopia contains within itself a little utopia.
Jede Dystopie enthält in sich ein wenig eine Utopie. Und in jeder Utopie steckt auch eine kleine Dystopie. Das ist unbezweifelbar so.
That's invariably true.
Nationalsozialismus, Bolschewismus, die Roten Khmer waren Utopien, bevor sie zu mörderischen Regimen wurden. Atwood erwähnt, dass sie 1984 kurze Zeit in West-Berlin lebte. Sie habe sich damals gefragt, ob die Deutschen in ihrem geteilten Land wohl verstehen würden, wenn Gilead in den USA spiele.
Until the wall went down. Until the Cold War ended.
Bis zum Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Kriegs präsentierten sich die USA als Alternative zum Reich des Bösen. Sie zeigten nicht ihre Schattenseiten. Als dann der Kontrahent verschwand, konnte auftauchen, was immer schon da war.
But once that opponent was gone, everything could come out that had always been there.
Die weiß-silbernen Perlenmägde nehmen jetzt wieder Aufstellung neben dem Podium auf. Die Zeit der Präsentation ist vorbei. Margaret Atwood sei ein literarischer Rockstar, meint noch die Moderatorin. Atwood gibt zum Abschluss den Journalistinnen und Journalisten einen guten Rat. Wir sollten uns vor den Mägden hüten, den Missionarinnen, bevor wir plötzlich von ihnen konvertiert werden.
Erstaunlich viele Deutschlandbezüge. Friedbert Meurer berichtete aus Berlin, aus London. In Berlin gähnt seit inzwischen 6 Monaten eine große leere Fläche die Besucherinnen und Besucher des politisch wohl wichtigsten Büros der Republik an. So lange ist es nämlich her, dass die Bundeskanzlerin 2 Werke von Emil Nolde abhängen ließ. Offiziell, weil sie zu einer Ausstellung ausgeliehen wurden. Tatsächlich, weil einfach nicht mehr zu bestreiten war, dass Nolde ein Nazi und Rassist gewesen ist. Ersatz gibt es seither nicht und deshalb bitten wir in dieser Sendung in loser Reihenfolge kompetente Menschen um Vorschläge, was denn bei der Kanzlerin übers Sofa kommen könnte. Heute habe ich Felix Krämer gefragt, Direktor des Museums Kunstpalast in Düsseldorf, der mit seiner Nolde-Ausstellung vor 5 Jahren noch im Frankfurter Städel die Debatte öffentlich gemacht hat. Ob er denn geahnt hat, was er damit auslösen würde, das wollte ich wissen.
Nein, natürlich nicht. Und das konnte man auch, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht. Und ich meine, was interessant ist, dass 2014 das Thema sich auch im Katalog findet. Wir hatten die Abbildung, wo die Bundeskanzlerin gemeinsam mit dem amerikanischen Außenminister in ihrem Büro unter dem Gemälde Der Brecher von 1936 sitzt. Und damals hat auch das Kunstmagazin Art, genau das war in der Besprechung das Thema. Aber das hat damals niemanden wirklich interessiert. Ich glaube, das hing damals ein bisschen auch damit zusammen, dass überhaupt diese Thematisierung von Noldes Überzeugungen, Nolde als Nazi, Nolde als Rassist, das war für viele so neu. Und das hat im Prinzip das andere so in der Diskussion auch überlagert, dass man gar nicht dazu kam, die weiteren Folgen und Konsequenzen zu bedenken.
Dann gab es eine neue Ausstellung dieses Jahr, die sich vor allem auf den Aspekt Nolde im Nationalsozialismus konzentriert hat. Die Bundeskanzlerin ist offiziell gebeten worden, ihre Bilder zur Verfügung zu stellen. Sind ja nicht ihre, die hingen ja nur als Leihgaben im Bundeskanzleramt. Und hat sie danach dann, das hat sie relativ früh schon gesagt, aber auch nicht zurückhaben wollen. Das heißt, es gibt jetzt eine weiße Wand im Kanzleramt, denn es hängt nichts Neues. Was ist das für ein Symbol, diese Kunstlosigkeit an einem doch recht zentralen Ort der Republik?
Ich finde es wirklich gut und richtig, dass sie reagiert hat, dass sie auch gesagt hat, dass Nolde an so einem symbolhaften Ort sicherlich nichts verloren hat. Man kann hinzufügen, sie hätte auch 2014 schon agieren können, aber jetzt sozusagen, als das in den Fokus in der Diskussion geraten, hat sie sehr schnell und konsequent gehandelt. Umso mehr frage ich mich, dass die weiße Wand nicht wirklich eine Antwort sein kann. Die Prominenz einer solchen Stelle gibt der Kanzlerin ja auch Möglichkeiten, Künstler, die vergessen sind, Künstlerinnen, die nie gezeigt wurden, die aber auch ganz großartige Bilder gemalt haben, denen eine Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen. Und diese Chance nicht zu nutzen, das finde ich mehr als verwunderlich. Da dezidiert zu sagen, ein Ersatz ist nicht gewollt.
Verunsicherung, unklares Verhältnis zur Kunst, könnte ja wieder irgendwas Falsches in Anführungsstrichen hinkommen?
Ist sicherlich die Haltung, weil nachdem bekannt wurde, dass sie die Noldes nicht zurückhaben möchte, gab es ja sozusagen kurz die Aussage, man wolle Schmidt-Rottluff zeigen. Dann wurde sehr schnell deutlich, dass es von Schmidt-Rottluff antisemitische Zitate gibt. Und da hat man dann zurückgeschreckt und so nach dem Motto, die Kunst macht jetzt nur Probleme, also dann verzichten wir ganz drauf. Und das, finde ich, ist eben hochproblematisch. Und da muss man die Fälle wirklich genau anschauen. Aber es gäbe eben auch eine ganze Reihe von Künstlern. Denke an Künstlerinnen wie Lotte Laserstein, Jankel Adler oder Felix Nussbaum. Also wenn man denn was aus der klassischen Moderne haben möchte, man könnte natürlich auch Gegenwartspositionen, aber da braucht sie, glaube ich, jetzt nicht mich dafür, um da konkrete Vorschläge zu machen. Aber verwundert bin ich schon, weil mein Job ist es, als Museumsdirektor natürlich für die Kunst einzutreten. Und wenn die Bundeskanzlerin an so einer Stelle sagt, ich habe lieber die weiße Wand als ein Kunstwerk an der Wand, ist das etwas, was mich schon sehr verwundert.
Was müsste dann jetzt kommen? Initiative, ja, von wem? Vom Deutschen Museumsbund, von einzelnen Museumsdirektorinnen und Direktoren, die sich an die Kanzlerin wenden müssten?
Ich weiß gar nicht, ob man das an der Stelle so hoch aufhängen muss, weil letztendlich hoffe ich, Frau Merkel ist ja eine kluge Frau, dass sie auch erkennt, dass sie da auch eine Chance hat, also eine Chance, Künstlerinnen und Künstlern, die bislang nicht im Fokus stehen, eine Plattform zu bieten. Wie das geht, kann man wunderbar gerade beim Bundespräsidenten beobachten, der letzte Woche im Schloss Bellevue einen Raum den Künstlern aus der DDR gewidmet hat, die sich 1989 sehr stark für die Einheit engagiert haben. Da kann man auch sehen, welche Macht und welche Kraft in der Kunst steckt, die man einfach nur positiv nutzen sollte.
Felix Krämer war das, der Direktor des Museums Kunstpalast in Düsseldorf. Über den Gedenkort Checkpoint Charlie in Berlin wird diskutiert. Darüber haben wir schon berichtet. Stadtplatz, Kalter Krieg Museum, Wohn- und Geschäftshäuser, das waren die Ideen der Senatsverwaltung für die leere Fläche auf beiden Seiten der Friedrichstraße. Dort stand einst der berühmt-berüchtigte Grenzübergang zwischen Ost- und Westsektor der Stadt. Und natürlich gab es auch einen Investor, der ein Hotel beisteuern wollte. Gegen diese Pläne gab es Proteste. Eine Kulturinitiative mit zum Teil prominenten Mitgliedern hat sich gegründet und die hatte nun für gestern zu einem Kolloquium eingeladen. Wie geht es also weiter mit der Debatte um den Checkpoint Charlie? Jochen Stöckmann hat zugehört.
Mittlerweile, nach kritischen Presseberichten und Protesten, sind die Hotelpläne vom Tisch. Die verbliebene Investorenarchitektur wird den Berlinern schmackhaft gemacht durch einen höheren Wohnungsanteil und ein Museum. Dessen Sinn und Zweck erläutert Susanne Muhle, Leiterin des Projekts Checkpoint Charlie.
Wir sprechen von 4,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern, die jährlich an diesen Ort kommen und die brauchen Platz. Die Fläche, die erdacht worden ist in einem Raumprogramm, beruht natürlich auf Erfahrungswerten. Wie kann so eine Menschenmasse, die sich dort an diesem Ort bewegt, auch aufgefangen werden?
Das hört sich ganz vernünftig an. Gerät aber ob seiner Dimensionen für Thomas Fliehl zum kulturhistorischen Treppenwitz.
Es macht eigentlich keinen großen Sinn und würde den Ort erneut überbelasten und eine Logistik geradezu in Grenzübergangsform erforderlich machen, die Touristen durchzuschleusen.
Den Zugang regeln, eventuell auch Schlange stehen, das ähnelt einem Kontrollpunkt, zumindest vom Prinzip her. Vor allem aber geht mit jedem Neubau ein Stück jener Schneisen verloren, die die Grenzmauer einst in den Stadtraum geschlagen hat. Tatsächlich aber reichte es nicht einmal für Grundlegendes. Susanne Muhle.
Man denkt am Anfang, so ein berühmter Ort ist wahrscheinlich schon ausgeforscht bis ins Letzte und merkt, das ist gar nicht so. Wir wissen zwar irgendwie die großen Schlüsselmomente an diesem Ort, aber wie der Alltag an diesem Ort ausgesehen hat, wissen wir zum Beispiel überhaupt nicht.
Spektakuläre Momentaufnahmen wie die Konfrontation der Panzer, womöglich nachgestellt als Reenactment? Darüber wären die Alltagsgeschichten verloren, wie sie etwa Stacheldrahtverhaue, die spanischen Reiter verkörpern, von denen nicht einmal mehr die Betonfundamente zu sehen sind. Oder auch die Förderbänder, auf denen die Pässe der Kontrollierten in der Grenzerbaracke landeten.
Die technische Infrastruktur, das Checkpoint Charlie, muss meines Erachtens ergraben werden. Jede Leitung ist wichtig. Diese Idee, jeden einzelnen Vorgang kontrollieren zu wollen, hat eine ganz starke technische Infrastruktur ja erfordert.
So etwas möchte Gabi Dolf-Bohnekemper an einem Erinnerungsort sehen. Und die Denkmalpflegerin plädiert für eine Museumsalternative für die bereits vorhandene Open-Air-Präsentation.
Dieser Bauzaunausstellung, die ist genial, weil man nämlich vor dem Bild steht und dreht sich in den Stadtraum. Und damit ist eigentlich auch diese Idee, eine museale Installation allein in den Untergrund zu stellen, hochproblematisch, weil nämlich genau diese Vergleichsmöglichkeit, die historischen Bilder und der jetzige Stadtraum entfällt dann.
Ein Museum platzsparend im Untergrund, das ist eine Idee der Senatsverwaltung, vor der Susanne Muhle warnt.
Tatsächlich im Außenraum die Spuren zu nutzen, mit historischen Fotografien Möglichkeiten zu schaffen, wirklich sich selbst zu verorten, da kommen tatsächlich Besucherinnen miteinander ins Gespräch und sagen, Mensch, ach guck mal, wir stehen jetzt hier und hier stand das und das. Wir brauchen eine Freifläche draußen. Das lässt sich nicht immer alles nur auf ein mobiles Endgerät übertragen.
Zu genau diesem Ergebnis kommt auch Christoph Sommer, der darauf setzt, dass die Berliner ihr topografisches, ihr Ortsgedächtnis mit den Besuchern teilen.
Der Checkpoint Charlie wäre ein idealer Ort, um zu zeigen, dass Berlin da einen anderen Weg gehen kann. Und dieses Mantra des nachhaltigen und stadtverträglichen Tourismus muss auch umgesetzt werden. Und Checkpoint Charlie nicht weiter als Tourist Bubble aufzublasen, sondern eben wieder stärker in das Stadtgeschehen zurückzuholen.
Jochen Stöckmann berichtete von der Friedrichstraße. Der Booker Prize war heute schon kurz Thema. Anja Reinhardt, in den Kulturmeldungen geht es jetzt um einen anderen Literaturpreis.
Jetzt geht es um den Wilhelm-Raabe-Preis. Da sind nämlich heute die Nominierten bekannt gegeben worden. Der Raabe-Preis hat ja eine lange Tradition. Der Deutschlandfunk ist seit mehr als 20 Jahren Kooperationspartner der Stadt Braunschweig, wo der Preis verliehen wird. Und Büchermarktredakteur Hubert Winkels sitzt neben anderen Literaturexperten in der Jury des Preises, der zu den bedeutendsten im deutschsprachigen Raum zählt.
Im ernstzunehmenden, literarisch ernstzunehmenden Sinne gibt es ihn immerhin seit 1944. Und von unserer Seite bemühen wir uns sehr, das Renommee des Preises hochzuhalten. Einmal ist er mit 30.000 Euro dotiert, das ist schon eine ordentliche Preissumme. Und zum anderen bemühen sich die Juroren. Und ich finde, es ist ihnen gelungen, eine gute Reihe von ausgezeichneten Schriftstellerinnen und Schriftstellern zustande zu bringen.
Und das sind in diesem Jahr Norbert Gstrein, Judith Kuckert, Theresia Mora, Norbert Scheuer, Sascha Stanisic, Jackie Tome und David Wagner. In rund 2 Wochen wird der Gewinner feststehen, der dann am 3. November den Raabe-Preis bekommt. Der Deutschlandfunk sendet dazu am 30. November eine 2-stündige Sendung. Ein Gemälde von Camille Pissarro beschäftigt die französische Justiz. Es geht um das seit 1945 geltende Gesetz zur Rückgabe von NS-Raubkunst. Pissarros Gemälde Die Ernte wurde 1995 von einem amerikanischen Sammlerpaar bei Christie's für $800.000 ersteigert. 2016 stellten sie es dem Pariser Museum Marmottan als Leihgabe zur Verfügung. Daraufhin klagten die Nachfahren des jüdischen Sammlers, dem das Bild bis 1943 gehörte, auf Rückgabe. Das Vichy-Regime hatte ihm seine Sammlung geraubt. Seine Nachfahren bekamen in mehreren Instanzen Recht. Eigentlich müsste das amerikanische Sammlerpaar das Bild nun also zurückgeben. Das zweifelt aber nun die weltweite Gültigkeit des französischen Gesetzes an. Morgen wird eine Entscheidung des Gerichts erwartet. Eine der ältesten jüdischen Gemeinden nördlich der Alpen befindet sich in Köln. Dementsprechend vielfältig war die jüdische Kultur in der Stadt am Rhein. Nun kehrt eines dieser Kulturerzeugnisse nach Köln zurück, der sogenannte Amsterdamer Machsor, ein Gebetbuch mit vielen Verzierungen und eines der ältesten hebräischen Manuskripte im deutschsprachigen Raum. Ab dem 25. September wird es vorerst im Wallraf-Richartz-Museum gezeigt. Dann soll es in den Bestand des jüdischen Museums gehen, das gleich nebenan gebaut wird.
Auch das war Kultur heute. Weiter geht's hier im Deutschlandfunk nach den Nachrichten mit den Informationen am Abend. Ein Thema dann bei Silvia Engels, die Haushaltsdebatte im Bundestag, Stichwort schwarze Null. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Danke fürs Zu- und Weiterhören.